Friede, das ist das Thema, um das es heute geht. Ich kann dazu sehr wärmstens das Buch von Ken Saint, Friedensstifter, empfehlen. Aber wir wollen uns heute um den einen Friedensstifter kümmern. Wir wollen von ihm lernen, was wir von ihm übernehmen können und was er für uns getan hat. Ich möchte zum Anfang für eine Einleitung etwas zu lange Geschichte, aber doch eine sehr gute Begebenheit lesen aus dem Buch von Don Richardson, Friedenskind. Es geht um Missionsaufgabe unter dem Volk Sawi in Neuguinea. Das ist ein Teil von Indonesien neben Papua-Neuguinea. Der war dort unter dem Volk Sawi als Missionar und das Problem, eines der großen Probleme, war die große Gewaltbereitschaft unter den Sawis und vor allem die Verherrlichung des Verrates und der Heimtücke. Jemanden wie einen Freund zu behandeln, um ihn dann aufzuessen. Also das große Highlight, das, worauf sie gestrebt oder was sie verherrlicht haben. Und als Don ihnen die Geschichte des Evangeliums erzählte, war Jesus dieser nichtswürdige Freund, der drauf reingefallen ist, und Judas, der es geschafft hat, ihn zu verraten. Der war der Held. Und es war natürlich für Don ein äußerst großes Problem, wie kann er diesen Leuten das Evangelium bringen. Und das weitere Problem war, dass sie sich wegen seiner drei verschiedene Dorfsgruppen, sozusagen Untervölker, hatten sich bei ihm versammelt, weil er ihnen Arbeit gab und mit Stahlexten, Buschmessern, Angelhaken und Salz bezahlte. Und das waren begehrte Güter, also zogen sie alle dorthin, in das Dorf, wo er sich niedergelassen hatte. Und so kamen Dörfer zusammen, die nur deswegen einigermaßen im Frieden lebten, weil sie weit genug auseinander waren. Und hier kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen und irgendwann beschlossen er und seine Frau, wir ziehen weg. Das hat diese Menschen so aufgewühlt, diese Tuans, wie sie die weißen Leute nannten, zu verlieren, dass sie zu ihm spät am Abend noch hingingen und sagten, bitte zieh nicht weg, wir werden morgen Frieden machen. Nun, Don konnte es kaum glauben. Wie kann ein solches Volk in der Lage sein, etwas so Zuverlässiges auf die Beine zu bringen, dass man einander glaubt, dass man Frieden machen würde, wenn doch das Hinterhältige als das ganz besonders zu Verherrlichendere gilt. Und am frühen Morgen merkte er dann, wie eines dieser Männer von dem einen Dorf, das Hainam hieß, eines seiner Kinder mit sich nahm und langsam zu dem anderen Dorf, die jetzt ganz nebeneinander waren, brachte. Und seine Frau, die ging schluchzend hinterher. Und er fragte sich, was ist hier los? Warum geht dieser Mahain, dieser Mann, mit einem seiner kleinsten Kinder zu diesem anderen Dorf? Was wird passieren? Soll es etwa Menschenopfer geben, um Frieden zu machen? Nun, er schaute sich das an, wie dieser kleine Junge sich an den Schultern des Vaters festhielt, seine Frau schluchzend hinterherlief. Als plötzlich die Frau das Kind von seinen Schultern riss und zurückfloh in ihr eigenes Dorf. Mahayan raste hinter ihr her und versuchte, ihr das Kind zu entreißen. Aber seine Frau umklammerte es mit so kraftvoller Verzweiflung, dass es ihm nicht gelang. Auch sein ältester Sohn lief hinzu und half seiner Mutter. Mit einem wilden Schrei der Enttäuschung wandte Mahayan beiden den Rücken zu. Er war verzweifelt. Sein Plan war misslungen. Plötzlich schrie es aus dem Dorf Kamur, aus dem anderen Dorf, und ich schaute dorthin. Irgendetwas ging dort in der Mitte des Dorfes vor. Äh, Ein Mann nahm sein Kind mit schmerzverzerrtem Gesicht und gab es seinem Bruder. Atai, sagt er, ich bring's nicht fertig, ihn selber zu übergeben. Tu du es für mich. Atai nahm das Kind seines Bruders in Empfang und schritt entschlossen auf das feindliche Dorf Hattaim zu. Aber Sinau, der Vater, konnte seine Augen nicht abwenden von dieser hilflosen Gestalt seines kleinen Sohnes. Es war, als zöge ihn ein kraftvolles Magnet. Mit Tränen in den Augen, die Finger in Verzweiflung verkrampft, stürzte Sinau plötzlich auf das Kind zu und schrie: Ich hab's mir anders überlegt. Ich kann ihn nicht hergeben. Er entriss seinem Bruder den Sohn und lief davon. Eine seltsame Kraft und Gegenkraft der Anziehung und Abwehr baute eine unglaublich heftige Spannung zwischen dem Dorf Hainam und dem Dorf Kamur auf. Es war, als sollte ein Plan von großer Tragweite unter schweren Wehen beginnen und die Geburt wollte nicht gelingen. Da sah ich plötzlich, wie ein stämmiger Mann aus Kamur namens Kayo sich von der Menge absonderte und schnell hinaufkletterte in sein eigenes Langhaus. Es waren Baumhäuser, die die bewohnten. Kayos Herz klopfte ungestüm, als er sich von seiner Frau unbemerkt löste und in seinem eigenen Haus sich über dem kleinen, 6 Monate alten Sohn beugte. Er hatte nur dieses eine Kind. Kayo näherte sich dem Kind voller Erregung. Beim Gedanken an sein Vorhaben drehte sich sein Herz im Leib um. Biakadon, so hieß der Junge, schaute zu seinem Vater und lächelte erkennend. Er ballte seine winzigen braunen Fäuste und zappelte vor Freude, aufgenommen zu werden. Es ist notwendig, sagte Kayo. Es gibt keinen anderen Weg, den Streit zu beenden. Und wenn sie nicht aufhören zu streiten, dann geht der Turm weg. Kayo bückte sich und hob Biakadon auf. Nun stand er allein in dem leeren Langhaus und drückte ein letztes Mal den warmen, zufriedenen, gurgelnden Körper seines Söhnchens fest an seine Brust. Er dachte an den Schmerz, aber es gab keinen anderen Weg. Er schritt wieder die Leiter hinunter und ging Richtung Hainams Dorf. In der Zwischenzeit hatte seine Frau bemerkt, dass er nicht mehr da war und auch gesehen, dass er mit ihrem Jungen in diese Richtung ging. Konnte das Zufall sein? Einen Augenblick war sie vor Entsetzen wie gelähmt. Sie konnte nicht glauben, was sie sah und versuchte sich einzureden, es sei nur Zufall. Aber es war keiner. Sie schrie auf und raste hinter ihrem Mann Kayo her, bat und flehte mit aller Kraft um ihre Seele. Aber Kayo blickte kein einziges Mal zurück zu seiner Frau. Seine breiten Rücken schrumpften in der wachsenden Entfernung zusammen, während er vor ihm herrannte. Wumi fühlte, wie ihre Füße, Wumi ist seine Frau, in diese morastigen Pfützen einsank. In ihrer Not und Angst hatte sie den Pfad verfehlt. Es gab keine Hoffnung mehr. Ihr Mann war zu weit voraus. Niemals, so schreibt Don, habe ich mehr Mitleid für einen Mitmenschen empfunden als für diese Frau. Ich blickte rasch zu unserem Haus und sah Carol, die Stefan ganz fest in den Armen hielt. Ich wusste, ihr ging es genauso wie mir. Wir empfanden Wumis Schmerz zutiefst, weil wir wussten, was uns unser eigener Sohn bedeutet. Gleichzeitig aber übertraf noch eine zweite, weitere Empfindung unser Mitleid. Es war unsere Sorge für diesen Biakadon. Was für ein Schicksal erwartete ihn jetzt im feindlichen Dorf? Ich riss mich von diesem herzzerreißenden Bild los und folgte Kayo nach Hainam. Wumis bitterer Schmerz zerstörte meine leise Hoffnung auf baldige Rückgabe dieses Kindes an seine Mutter. Es schien, als sei Kayos Handlung, was auch immer es war, unwiderruflich. Als Kayo den Dorfrand von Hainam erreichte, hob und senkte sich seine Brust ungestüm. Die führenden Männer des Dorfes standen jetzt alle vor ihm. Sie schauten erwartungsvoll auf das Kind, das Kayo in den Armen hielt. Kayo überflog rasch die Blicke, die Reihe feindlicher Gesichter vor ihm. Alle waren da. Dann entdeckte er den Mann, den er auserwählt hatte. Mahor! Schrie er. Mahor sprang auf, seine Augen glühten vor innerer Bewegung. Kayo und Mahor traten ganz nahe zusammen. Alle Männer, Frauen und Kinder Hainams drängten auch herbei. Ihre Gesichter glänzten erwartungsvoll. Hinter sich konnte Kayo die erregten Brüllen seiner eigenen Dorfsleute hören, die aus der Ferne zusahen. Kayo und Mahor, die Feinde, standen sich gegenüber. Mahor, forderte Kayo, willst du die Worte Kamurs, meines Volkes, unter deinem Volk vertreten? Ja, erwiderte Mahor, ich werde die Worte deines Volkes Kamur unter meinem Volk vertreten. Dann übergebe ich dir meinen Sohn und mit ihm auch meinen Namen. Kayo streckte ihm den kleinen Biakadon entgegen und Mahor nahm ihn sanft in die Arme. Mahor rief, es ist genug, ich werde mich ganz bestimmt für den Frieden zwischen uns einsetzen. Beide Dörfer donnerten los in einer Reihe von Hahab-Kamans rufen, bis die Erde selbst erregt zu zittern schien. Jetzt begannen die Leute Mahor mit Kayos Namen anzurufen. Sie gaben also ihrem eigenen Mann den Namen von diesem Mann aus dem feindlichen Dorf. Plötzlich erschien Mahain wieder in der ersten Reihe der Menge. Er stellte sich vor Kayo, hielt einen anderen seiner kleinen Söhne hoch und rief, Kayo, willst du die Worte meines Dorfes Hainam unter deinem Volk vertreten? Ja, schrie Kayo und breitete seine Arme gegen Mahain aus. Dann übergebe ich dir meinen Sohn und damit meinen Namen. Als Kayo den kleinen Mani übernahm, erhob sich plötzlich ein Verzweiflungsschrei in der Menge. Nahe Verwandte des Kindes hatten erst jetzt erkannt, was vorne geschehen war. Kayo wollte gerade auf Mahains Geschenk antworten, als dieser ihm drängte, lauf schnell! Kayo fuhr herum und rannte auf Kamur zu seinem Dorf mit seinem neu adoptierten Sohn Mani. Die Verwandten des Kindes versuchten vergeblich, ihn zu überholen. Während Kayo davoneilte, rief Mahor der Gesamtbevölkerung Hainams eine Einladung zu. Alle, die dieses Kind als Friedensgrundlage anerkennen, mögen kommen und ihre Hände auf es legen. Alt und jung, Mann und Frau, alles drängte eifrig herzu und ging einzeln nach Mahor vorbei, wobei sie die Hand auf diesen kleinen jungen Biakadon legten und damit die Annahme des Friedens mit Kamur besiegelten. Die gleichen Feierlichkeiten fanden auch in Kamur statt, in einem anderen Dorf, sobald Kayo mit seinem neuen Sohn von Mahain zurückgekommen war. Und auch er wurde ab jetzt mit dem Namen Mahains genannt. Während die Kinder für eine Feier geschmückt wurden, streckten sich die jungen Männer die Federn in den Haaren und holten ihre Trommeln hervor und begannen zu tanzen. Es gelang mir, einen von ihnen beiseite zu nehmen. Ich hatte ihm einige Fragen zu stellen. Der junge Mann hieß Ari. Er beschrieb mir begeistert, was gerade passiert war. Kayo hat Hainam seinen Sohn übergeben als Taroptim, als Friedenskind. Und Mahain hat seinerseits uns ein Taroptim übergeben. Warum ist das notwendig? Fragte ich. Tuan, du hast uns gedrängt, Frieden zu machen. Weißt du denn nicht, dass es unmöglich ist, Frieden zu schaffen, ohne ein Friedenskind? Der Titel der Predigt heute heißt Jesus, unser Friedenskind. Vor 2 Wochen blickten wir auf die hoffnungslose Leben der Heiden zurück. Sie hatten keine Messias-Hoffnung, sie hatten nur ihre Religion ohne die Hoffnung auf einen Erretter. Sie waren ausgeschlossen von dem Bürgerrecht, das Israel für das Friedensreich, für das Reich Gottes hatte. Sie waren ohne Recht auf die Bündnisse, die Gott mit Israel gemacht hatte, auf die Versprechungen. Sie hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt. Und die übergeordnete Aufforderung dieses Abschnittes aus Epheser Kapitel 2, Verse 11 und 12 lautet, denk daran. Denk daran, wo du herkommst. Aber das war einmal. Jetzt aber, so schreibt Paulus weiter in Epheser Kapitel 2, Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Jesus Christus. Was ist geschehen? Wie kommt es dazu, dass Heiden und Juden gegen Gottes Gesetz, das den Heiden nicht erlaubte, ihm so zu nahen, wie es die Israeliten tun konnten, sich auf einmal doch Gott nahen zu können? Der heutige Text spricht genau darüber, wie und warum Jesus Frieden unter Menschen und zwischen Gott und Menschen gemacht hat. Wir erfahren insbesondere, dass alles, was den Frieden betrifft, in Jesus Christus zu finden ist. Insofern möchte ich die vier Punkte ansprechen, die uns der Text hier gibt. Einmal, Jesus schuf die Voraussetzungen für den Frieden. Jesus vereint die Feinde. Jesus verkündigte Frieden. Und Jesus führt die ehemals entzweiten Parteien zu dem Vater. Dabei legt der Text auf drei Besonderheiten viel Gewicht. Zum einen in Jesus, in dem alles geschehen ist, auf die Einheit, ein Mensch, ein Leib, ein Geist und auf den Tod Jesu als Mensch. Ich möchte zunächst diesen Abschnitt lesen aus Epheser Kapitel 2, Verse 13 bis 18, bevor wir dann zur Predigt über, also zu den Hauptteilen übergehen. Epheser Kapitel 2, Verse 13 bis 18. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe, durch das Kreuz, die Feindschaft getötet hatte. Und er kam, er, Jesus, kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und auch den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist. Frieden machen ist ein sehr komplexer Vorgang. Und vielfach, und wir wissen es allzu gut von dem, was in unserer Welt passiert, gelingt es den Menschen überhaupt nicht, Frieden zu machen. Aber Jesus schafft dort, wo es keine Möglichkeit auf Frieden gab oder zu geben schien, zwischen Juden und Heiden und zwischen Gott und Menschen, da schafft er Frieden. Punkt 1, Jesus schafft erst einmal die Voraussetzungen. Auch wenn ich weiß, dass die Art und Weise, wie Paulus das hier im Griechischen ausdrückt, alles in einer vollendeten punktuellen Vergangenheit geschrieben ist, als würde es zu einem Zeitpunkt vollkommen beendet sein, möchte ich es trotzdem für unser Verständnis ein bisschen auseinanderziehen. Aber wir wollen nicht ganz vergessen, Paulus drückt es hier von der Grammatik im Griechischen so aus, dass er klar macht, es ist alles in einem Ereignis vollständig abgeschlossen. Ja, wie macht man Frieden? Wie macht ihr das zu Hause, wenn sich die Kinder streiten? Oder wenn ihr euch mit den Geschwistern streitet? Wenn es in der Schule Streit gibt? Wie macht man Frieden? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die leider so selten eintritt, ist, beide Parteien sehen ihren Fehler ein, sie korrigieren ihn und dann ist wieder gut. Leider passiert das nur selten. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass eine Partei, also einer von den Streitleuten, nachgibt und auf seine Forderung verzichtet. Er sagt einfach, ich verzichte darauf, dass du mir das Geld noch geben musst. Oder ich lasse dir mein Spielzeug. ich streite nicht mehr dafür. Es gibt im Deutschen das Sprichwort dafür, der Klügere gibt nach. Das passiert nicht so oft. Eine dritte Möglichkeit, Frieden zu schaffen, ist, es kommt zu einem Vergleich. So sagt man das im Juristischen. Oder wir würden vielleicht heute neudeutsch sagen, wir machen einen Kompromiss. Ja, du gibst ein bisschen ab, ich gebe ein bisschen ab und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte oder so fast in der Mitte. Wir machen einen Vergleich, einen Kompromiss und dann beschließen wir, dass jetzt Frieden ist. Oder aber, was Eltern gerne mal machen, ist, sie nehmen den Streitgegenstand einfach weg. Dann gibt es nichts mehr, worüber man sich streiten kann. Sie nehmen das Spielzeug, um das sich die Kinder streiten, einfach weg. Oder sie sagen, wenn ihr euch streitet um den Urlaub, dann machen wir einfach keinen. Punkt. Dann ist ausgestritten. Fallen euch noch mehr Möglichkeiten ein, wie man Frieden machen kann? Dafür ist unser Text heute da, um noch eine Möglichkeit aufzuzeigen. Stell dich vor, ein Beispiel, auf das ich später nochmal zurückkommen möchte. Da hat ein Mann in einem Dorf mit seiner Frau, ja, sind Bauern, sie haben ein gut Stück Land und es geht ihnen nicht schlecht, auch wenn sie nicht besonders reich sind, aber sie haben keine Kinder, an die sie das vererben könnten. Aber er ist ein Kinderfreund und er versteht sich sehr gut mit dem Sohn des einen Nachbarn und mit der Tochter des anderen Nachbarn und er vererbt ihnen jeweils einen Teil seines Besitzes, dem einen ein Feld und dem anderen das andere Feld. Nun ist er tot und irgendwann fällt diesen beiden Besitzern, die Frau, die jetzt allein in ihrem einen Haus wohnt, mit diesem einen Feld und der junge Mann von der anderen Seite, der mit seinem Feld lebt, von der anderen Seite, fällt ihnen auf, dass das kleine Waldstück dazwischen gar nicht so genau getrennt worden ist, wem denn das nun gehört, das ja auch noch diesem Mann gehörte. Und sie beginnen zu streiten um dieses Waldstück. Nun sagt man sich natürlich, gut, wir wenden jetzt meine vier Punkte ein und sagen also Folgendes, entweder beide sehen ihren Fehler ein und gucken, wo das Problem liegt und dann klären sie, ganz vernünftig, wie erwachsene Menschen, wem das Waldstück gehört, ob es vielleicht im Testament steht. Oder der eine verzichtet auf seine Forderung und sagt, gut, ich lasse ab davon, du kannst es ganz haben. Oder es kommt zu einem Vergleich und sie sagen, die Hälfte gehört mir, die Hälfte gehört dir. Wahrscheinlich würden die meisten von uns das machen. Nicht Gottes erster Plan, so viel schon mal im Voraus. Oder aber man nimmt den Wald einfach weg. Aber wir können natürlich kein Stückchen Erde aus unserem Planeten rausschneiden, also bleibt die Möglichkeit weg. Frieden stiften ist oft wirklich schwer. Jesus hat eine Voraussetzung geschaffen und ich möchte sie aus Vers 14 einmal bis Vers 15 lesen. Es heißt hier, er hat die Scheidewand des Zaunes abgebrochen. Er hat die Mauer, es ist eigentlich eine Steinmauer, die hier beschrieben wird, das, was sie als Zäune hatten. Also die hatten nicht Holzzäune, sondern Steinmauern als Zäune und das ist das Wort dafür. Er hat sie abgebrochen. Er hat also nicht den Streitgegenstand an und für sich weggeräumt, sondern er hat das Problem erst einmal beseitigt, das überhaupt zu diesem Streit führte. Nun fragen wir uns, was war denn für die Juden diese Streitmauer? Warum musste Jesus erstmal eine Mauer abreißen, damit zwischen Juden und Heiden überhaupt die Möglichkeit bestand, dass sie aneinander sich nähern konnten? War das die Mauer im Tempelhof? Da gab es einen Vorhof für die Heiden und dann gab es so einen Mauerzaun. Und dann erst kam der Abschnitt für den Tempel, wo dann nur die Juden rein durften und auch in den Tempel selbst hinein, wobei dort auch nicht mal alle Juden rein durften. Geht es wirklich um diese Mauer? Nun, viele Ausleger gehen davon aus, ich auch, dass Paulus mit diesem Wort auf diese Mauer anspielte. Aber gemeint ist nicht die Mauer. Gemeint ist eine Mauer, von der Paulus hier schreibt, dass es eine Feindschaft ist. Vers 15 am Anfang, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft hinwegnahm. Da geht es um eine Feindschaft, da geht es nicht um eine Steinmauer irgendwo im Tempel. Auch wenn die das vielleicht bildlich gut darstellte. hierhin die Heiden und ab dann dürfen Heiden nicht mehr rein. Sie haben nicht die Möglichkeit, wirklich zu Gott zu kommen und dort im Heiligtum vor Gott zu beten. Die Heiden müssen draußen bleiben. Nein, es gibt ein viel größeres Problem dieser Mauer und Paulus beziffert es ziemlich klar und deutlich und er sagt, das ist das Gesetz der Gebote in Satzungen. Die Feindschaft, diese Mauer zwischen Heiden und Juden besteht nicht in einer Idee von Menschen, sondern sie besteht in dem Gesetz, das Gott selbst gemacht hat. Wie kann man denn ein Gesetz Gottes wegnehmen? Hier steht, dass Jesus diese Feindschaft, diese Mauer, die das Gesetz ist, hinwegtat. Kann man das Gottesgesetz einfach so sagen, wir nehmen es weg, wie bei den Kindern das Spielzeug? Würde es hier jemand wagen, aus der Bibel das Gesetz Gottes rauszuschneiden? Oder jemand wagen zu behaupten, Jesus habe es ungültig gemacht? Im Gegenteil, er sagt, dieses Gesetz wird nicht vergehen. Kein i-Tüpfelchen davon wird vergehen. Ja, aber wo bitteschön ist dann die Lösung? Vielleicht sofern zum Helfen für uns, das Wort, das hier mit hinwegnehmen übersetzt ist, bedeutet nicht hinwegnehmen in dem Sinne, dass es nicht mehr existiert, sondern es ist ein Hinwegnehmen in Form von Beseitigen. Wir beseitigen das Problem, ohne dass es nicht mehr existiert oder nicht da ist. Jesus beseitigt das Gesetz. Er macht es, anders ausgedrückt, er macht es unwirksam. Das heißt, es gibt etwas, wie Jesus es geschafft hat, dieses Gesetz Gottes unwirksam zu machen, damit es nicht mehr gültig ist für diese Menschen. Und das ist das Erstaunliche. Und jetzt achtet bitte nochmal auf den Text, was dort noch als Einzelheit hinzugefügt ist. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft weggenommen. Was heißt das, in seinem Fleisch die Feindschaft wegnehmen? Nun, er starb mit seinem Körper, den er als Gott und Mensch angenommen hatte, starb er am Kreuz. Der Tod ist es, der den Menschen vor dem Gesetz ungültig macht oder das Gesetz für den Menschen ungültig macht. Wenn du stirbst, wird keiner mehr dich nach dem deutschen Gesetz richten. Du bist tot, was will man da richten? Und das Gleiche ist auch mit uns vor Gott, weil Christus gestorben ist und wir mit ihm sterben, ist dieses Gesetz nicht mehr wirksam auf uns. Und so hat Jesus etwas, was absolut unmöglich schien, in seinem Tod möglich gemacht. Hier ist aber noch mehr. Es gibt noch mehr. Es ist in seiner Person und wir müssen mit ihm sterben, damit das Gesetz auch für uns unwirksam wird. Aber jetzt hat Jesus, in Vers 15 lesen wir das, uns noch mehr gesagt. Er hat nicht nur dieses Gesetz hinweggetan oder sagen wir also unwirksam gemacht, damit ihr das nicht falsch versteht. Es geht nicht um ein Ungültigmachen oder ein Überflüssigmachen des Gesetzes. Er hat die zwei, Heiden und Juden, in sich selbst zu einem neuen Menschen gemacht, um Frieden zu stiften. Welchen Zweck beabsichtigte Jesus also damit, dass er sich selbst hat hingegeben, um Frieden zu stiften? Eigentlich ist uns das gut bekannt. Er wollte Frieden zwischen Menschen stiften und er wollte Gott mit dem Menschen versöhnen. Das sind die zwei Punkte, die Paulus hier erwähnt und die jetzt in Punkt 2, Jesus vereint Feinde, als zwei Unterpunkte sein sollen. Dass Jesus den Menschen Frieden bringt, das ist uns bekannt. Keiner von uns hätte das nicht gewusst. Aber ich möchte, dass ihr einmal genau hinschaut. Jesus bringt nicht Frieden wie ein Geschenk, das man gibt. Er macht es total anders. Und ich glaube, dass das wahre Geheimnis des echten, göttlichen, tiefen Friedens genau darin liegt, wie Jesus es machte. Und zwar das, was ich gerade vorgelesen habe. Um die zwei in sich selbst, und jetzt die Betonung des Textes, dieses Teilsatzes, zu einem neuen Menschen zu vereinen. Die Betonung ist auf einem, nicht auf neuen. Jesus macht Frieden, indem er die beiden Feindschaftslager, die Juden, die sagen, die Verheißungen Gottes und der Messias kommt für uns und für die Heiden bleibt nichts übrig, und die Heiden, die auf der anderen Seite keinerlei Verheißungen Gottes hatten, weil das Gesetz Gottes die Heiden ausschloss. Ich will heute nicht über das komplexe Zusammenwirken des Ganzen sprechen. Aber diese waren unvereinbar, und jetzt sagt Jesus, indem ich sterbe in meinem Fleisch, nehme ich beide mit in den Tod und mache sie zu einem neuen Menschen. Und ich denke, ihr könnt jetzt schon erahnen, was dieser eine neue Mensch ist. Der eine Leib, das ist die Gemeinde. Juden und Heiden, sie werden zu einer neuen Einheit, Gemeinde verbunden, auf die das Gesetz nicht mehr wirkt, weil Jesus dem Gesetz gestorben ist. Und jeder Gläubige stirbt mit Jesus. Er stirbt sich selbst als Heide und als Jude, und er ist jetzt eine neue Einheit. Wie kann man Frieden schaffen? Vier Punkte. Beide sehen ihren Fehler ein. Einer verzichtet auf seine Forderung. Es kommt zu einem Vergleich. Oder der Streitgegenstand wird weggenommen. Und jetzt möchte ich noch eine fünfte. Wir könnten das so machen, dass beide Parteien zu einer neuen Einheit verbunden werden. Und dann brauchen sie nicht mehr streiten. Dann ist Frieden. Jetzt gehört ihnen beides zusammen. Dieser Mann und diese Frau, wenn die sich um das Stück Wald streiten, die ideale Lösung ist, lasst die beiden heiraten. Dann gehört ihnen alles zusammen. Sind eine neue Einheit und siehe da, Lösung, fertig. So perfekt. Es ist schwer, die Menschen dazu zu bringen, sich zu heiraten, wenn sie sich in der Wolle haben. Vielleicht auch nicht ratsam. Aber das ist das, was Jesus gemacht hat. Versteht ihr das, was das heißt? Nicht nur einfach oberflächlich Frieden zu machen, indem man versucht, einen Kompromiss zu kriegen oder dass einer so gut ist und auf seine Forderung verzichtet. Und das ist das Ideale, was die Sawis gemacht haben. Sie haben sich, indem sie Kinder ausgetauscht haben, auf die sie beide besonders aufgepasst dann haben, ganz besonders, mehr als auf ihre eigenen Kinder, musste jedes Dorf auf dieses Friedenskind aufpassen, haben sie die beiden Dörfer zu einer neuen Einheit vermischt. Plötzlich hat man den anderen bei einem Namen von jemand anders genannt. Die Geschichte geht weiter, es kommt zu einem ganz besonderen Tanz, bei dem die Dorfbewohner des einen sich in der Mitte in einem Knäuel tanzten, während die des anderen drumherum tanzten. Und dann wechselten sie, ist das andere Dorf anderswo auf einem Knäuel gegangen und das erste Dorf umringte sie. Sie waren plötzlich ineinander. Ich bin in dir oder wir sind in euch, ihr seid in uns. Und nur so, wenn wir als Einheit sind und ein Friedenskind ausgetauscht haben, kann man echten Frieden machen. Und was Gott getan hat, war nicht anders. Nur in Christus können wir diesem Gesetz entgehen, das uns davon ausschließt. Nur wenn wir uns selbst sterben und jetzt einen neuen Namen annehmen, und wir haben alle den Namen voneinander ausgetauscht. Jeder hat mit einem anderen einen Namen ausgetauscht. Und sie hatten plötzlich nicht nur ihren eigenen, sondern auch den einen zusätzlichen Namen vom anderen Volk. Und wir sind nicht mehr Heiden und auch nicht mehr Juden, sondern Christen, weil wir den Namen von Christus angenommen haben. Dieser Friede, der nicht nur einfach versucht, irgendwie zu schlichten, dieser Friede ist der eigenartige, besondere Frieden, in dem eine neue Einheit gemacht wird. Und genauso vereint Jesus die Menschen mit Gott, indem wir in Christus sind und er in uns. Und wir jetzt eine neue Einheit sind. Wir sind die Gemeinde, er ist der das Haupt der Gemeinde und wir der Leib. Aber wir sind eine neue Einheit. Und nur als eine solche neue Einheit gibt es diesen Frieden mit Gott. Und was sagt er noch dazu, Paulus? Ich hatte es anfangs schon gesagt, er betont es dreifach. Diese Vereinigung zwischen Mensch und Gott, Vers 16, konnte nur durch das Kreuz geschehen. Es war nötig, einmal zu sterben, um das Gesetz unwirksam zu machen. Was wir dem Friedenskind Jesus ganz besonders voraus haben, ist, Jesus stirbt nicht. Bei den Samis war das so, dass dieses Friedenskind irgendwann gestorben ist. Und vielleicht sogar schon ein paar Wochen später an einer Lungenentzündung oder an Malaria. Und dann war der Friede dahin. Jesus ist wieder auferstanden. Er ist unser Friedenskind. Und nur in ihm haben wir echten Frieden mit Gott. Aber was für uns auch wichtig ist, auch wir untereinander. Punkt 3, ein kurzer Punkt, Vers 17. Jesus kam und verkündigte den Frieden. Und worauf es hier ankommt. Es waren nicht nur die Heiden, die diese Botschaft brauchten, sondern auch die Juden. Er verkündigte Frieden den Fernen und den Nahen. Und diese Verkündigung, auch wenn Jesus es einmalig getan hat, mit seinem Wirken auf Erde, so ist es dennoch unsere Aufgabe, dies weiterzutragen, diese Verkündigung von diesem Frieden. Jesus hat nicht Juden gesondert mit Gott versöhnt, als er als Heide. Erst als er Heiden und Juden zu einem neuen Leib gemacht hat, das ist das Erstaunliche, was wir auch in Vers 16 noch herausfinden, hat er die beide in einem neuen Leib mit Gott versöhnt. Und alles läuft immer wieder darauf hin, dass es nur in dieser einen Einheit überhaupt möglich ist, echten Frieden zu bekommen. Und so haben sowohl Juden als auch gläubig gewordene Heiden nur in Jesus Christus den Zugang zum Vater. Und das ist der Punkt 4, Vers 18. Durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Auch die Juden hatten keinen anderen Zutritt zu dem Vater, obwohl sie so viel wussten, brauchten sie aber diesen Erlöser, den Messias, dennoch, denn das Gesetz konnte sie nicht freimachen. Und auch die Heiden, sie haben zum Vater, zu Gott, alle in diesem einen Geist Gottes, in Jesus Christus, den Zugang zum Vater. Und deswegen beten wir im Namen Jesu zu dem Vater. Ob wir es nun aussprechen oder nicht, aber unsere Herzenshaltung sollte sein, im Namen Jesu zu dem Vater zu sprechen. Lass uns kurz zusammenfassen. In diesem Textabschnitt fallen drei Elemente besonders auf. Der ganze Friedensprozess ist mit dem Tod Jesu als Mensch verbunden. Der Friedensprozess ist mit einer Einheit verbunden und dieser Friedensprozess dreht sich ganz um Jesus Christus. Deswegen ist er unser Friedenskind von Gott. In diesem Fall ein einseitiges Friedenskind. Jesus ist unser Friede. Er hat mit seinem Tod auf Golgatha die Voraussetzung für den Frieden geschaffen, sowohl zwischen Menschen als auch zwischen Menschen und Gott. Indem er das, was hinderte, die Trennmauer, hinwegnahm, um etwas ganz Neues zu schaffen. Er hat Juden und Heiden in sich selbst zu einem neuen Menschen gemacht, ein Leib, die Gemeinde. Und in diesem einen neuen Leib hat er beide zusammen, das ist das, was der Text ausdrückt, mit Gott versöhnt, nicht jeden Einzelnen. In Epheser 4, Verse 1 bis 6 finden wir eine ganz besondere Anwendung für die Gemeinde. Weil sich diese Einheit so stark auf die Gemeinde bezieht, kommt Paulus in Kapitel 4 noch einmal darauf zurück. Und das Erste, was er als praktisches Leben für die Gemeinde nimmt, ist genau diese Einheit. Das ist das Erste, worauf er Wert legt, nachdem er drei Kapitel lang Theologie gebracht hat und jetzt die Praxis zeigt in Kapitel 4 bis 6. Sagt er, ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Er spricht zur Gemeinde vom Ertragen, einander ertragen. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wie? Ich denke, uns verwundert jetzt nicht mehr, dass er sagt, durch das Band des Friedens. Denn es ist ein besonderer Friede, dieser Einheitsfriede. Und dann sagt er, was dieses Band des Friedens, diese Einheit kennzeichnet. Er sagt, ein Leib, ihr seid ein Leib, ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater über alle. Was wollt ihr daraus lernen für euch zu Hause und für unser Leben als Gemeinde? Nun, wahren Frieden kann es nur geben, wenn alles in Jesus geschieht und in einer Einheit verschmilzt. Beseitige das, was hindert, stifte Frieden in Jesus und bilde eine Einheit. Es gibt so oft kalten Frieden in den Gemeinden. Ein kalter Friede ist kein echter Friede, es ist mehr ein Waffenstillstand. Man bekriegt sich nicht. Jeder ist reif genug in seinem Denken, um zu sagen, ich werde auf meine Forderungen verzichten. Oder, naja, jeder hat so seine Fehler, wir wollen einander ertragen. Und es kommt nicht so oft dazu, dass man herausfinden will, was sind denn nun die Probleme, und dann diese Probleme beseitigt, wie Jesus die Trennmauer beseitigt hat, und dann gemeinsam eins wird, zu einer neuen Einheit als Gemeinde immer wieder findet. Und ich glaube, jede Gemeinde auf dieser Erde, solange Sünder da drin sind, und unsere Gemeinde ist voller Sünder, wird genau dieses Problem haben, dass sie in der Einheit, in der absoluten Einheit, nicht die Vollkommenheit erreichen und dann immer Gelegenheit haben, noch mehr, einen Schritt mehr in die Einheit zu gelangen. Aber auch die Leute untereinander. Was zum Beispiel würdest du machen, wenn du jetzt mit jemandem in Unfrieden lebst? Oder wenn du merkst, da ist nicht echt Unfrieden, wir hassen uns nicht, wir streiten uns nicht, aber irgendetwas, naja, so richtig schön ist es auch nicht. Irgendwie hat einer am anderen öfters mal was auszusetzen, ob er das nur laut sagt oder nicht. Oder manchmal sagen wir einfach, der ist mir nicht so sympathisch. Und da ist nur so ein kalter Scheinfriede da. Was willst du tun? Nun, man kann natürlich solche Punkte heranziehen und sagen, wir wollen uns irgendwo in der Mitte treffen. Einer verzichtet oder wir trennen uns einfach so wie die Savis, jeder in seinem Dorf, weit weg im Dschungel, damit man sich nicht über den Weg läuft. So versuchen wir uns auch in der Gemeinde nicht über den Weg zu laufen und dann scheint Frieden da zu sein. Auch in der Gemeinde, zwischen Leuten in der Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass unsere Gemeinde eine Ausnahme ist, ohne dass ich alle eure eigenen persönlichen Situationen kenne. Aber echten Frieden wird es nur dann geben, wenn wir beseitigen, was zwischen uns steht, und dann zu einer neuen Einheit verschmelzen, als Gemeinde oder als Teile in der Gemeinde, als Familie, und uns so auch sehen. Und nur das bringt echten, wahren Frieden in Jesus Christus. Er ist unser Friede. Nur er allein und nur in seiner Person ist diese Einheit und der Friede möglich, denn er ist unser Friedenskind. Nur in Christus sind wir die Geretteten. Wenn du als Geretteter also in Christus bist, und in Christus gibt es diesen Frieden, dann müsstest du auch in diesem einzigartigen Frieden in Christus leben mit deinen Menschen. Tust du das? Oder strebst du wenigstens danach? Amen. Lass uns noch aufstehen und zum Schluss beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich anbeten. Dein Erlösungsplan ist so gewaltig, so immens groß. Es sind nicht so oberflächliche Dinge, dass du sagst, ich will den Leuten mal beibringen, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen und dass sie nicht immer übereinander schlecht reden sollen und dass sie sich gut akzeptieren können und wie man Kompromisse schließt. Nein, du hast eine Möglichkeit geschaffen, auch wenn sie dir deinen Sohn gekostet hat und dein Herz sicherlich verkrampft gewesen ist, als er dort auf Golgatha starb für uns. Doch hast du deinen Sohn gegeben, um so eine einzigartige Einheit, als neue Einheit zwischen Menschen zu schaffen in deinem Sohn Jesus Christus, dass es all unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Niemals ist irgendjemand auf der Welt auf die Idee gekommen, so Frieden zu stiften, indem man die verfeindeten Parteien vereint zu einer neuen Einheit, als Familie oder sogar als ein Leib, ein Körper, eine Gemeinde. Es ist ein überirdischer Plan, den wir hier gelernt haben. Ich möchte dich dafür preisen, für so etwas Großartiges. Und weil es so überirdisch ist, ist es für uns irdische Menschen umso schwerer, dort hineinzukommen, um auch so zu leben, um diese Einheit tatsächlich zu schaffen oder von dir schaffen zu lassen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns darin hilfst, als Gemeinde diese Einheit zu leben, als Familien untereinander diese Einheit zu suchen und uns als eine Familie in Frieden zu verstehen, eine Familie in dir, auch wenn wir auf der Erde immer noch verschiedene Familien sind. Aber auch, dass wir innerhalb der Familie als einzelne Personen diesen Frieden suchen, als Einheit in dir, auch wenn wir immer noch unterschiedliche Personen als Menschen sind. Gib uns diese Gnade, einen solchen echten inneren Frieden untereinander und auch ganz besonders mit dir zu haben, zu halten, ihn zu bewahren durch das Band des Friedens, all die Liebe in einem Geist zu bewahren. Es ist für uns nicht machbar. Wir sind zu klein, zu schwach. Wir brauchen deine übernatürliche Wirkung in uns und an uns. Und um die möchte ich bitten und gleichzeitig danken, dass wir dieses wunderbare Friedenswerk deines Sohnes haben. Amen.